Schönen guten Tag und hallo. Heute soll es also gehen um ein Plädoyer für mehr Diplomatie und weniger Waffen. Das muss man natürlich kurz begründen, denn wir leben in schwierigen Zeiten. Da kann schon ein falsch betontes Adjektiv dazu führen, dass man outgesourced wird als vermeintlicher Querdenker oder Putin-Freund oder wie auch immer. Alle Überlegungen, die ich im Folgenden anstelle, verstehen sich immer eingedenk der Tatsache, dass der russische Überfall auf die Ukraine zu verurteilen ist, dass er verbrecherisch ist, dass er völkerrechtswidrig ist. Das möchte ich zu Beginn klarstellen, um alle Missverständnisse zu vermeiden. Es geht im Folgenden nicht darum, russische Schuld zu relativieren oder Russland zu exkulpieren, die russische Führung besser darzustellen, als sie ist. Dennoch muss man ja auch in kriegerischen Zeiten über den Tag hinausdenken und sich auch mal der Frage widmen, wie kann man diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine beenden? Denn militärisch geht offenbar die Strategie nicht aus, nicht auf, die der Westen sich überlegt hatte und die die Ukraine versucht hat umzusetzen. Es ist ja eigentlich so gewesen, dass schon im Herbst des letzten Jahres die Rede davon war, dass es eine Frühjahrsoffensive geben werde der Ukraine mit dem Ziel, weit vorzudringen in die von Russland besetzten östlichen Gebiete der Ukraine, mit dem Ziel, Russland eine Niederlage oder doch eine strategische Schlappe zuzufügen, mit dem Ziel, danach aus einer Position der Stärke heraus mit Russland zu verhandeln. Stets mit dem Ziel natürlich, dass sich Russland vollständig aus der Ukraine, aus den besetzten Gebieten zurückzieht. Diese Strategie, die der Westen bislang verfolgt, scheint aber nicht aufzugehen. Es ist der Ukraine bislang nicht gelungen, militärisch nennenswertes Terrain zurückzuerobern. Die Frühjahrsoffensive wurde letztendlich dann eine Sommeroffensive und im Juni 2023 ging es dann so richtig los, die erste Großoffensive in Richtung auf die russischen Positionen im Osten des Landes. Tja, und dieser Vorstoß ist leider militärisch nicht sehr erfolgreich gewesen. Ganz im Gegenteil, sowohl das Wall Street Journal wie auch die New York Times haben darauf hingewiesen, dass die ukrainische Seite furchtbare Verluste erlitten hat und es ihr an keiner Stelle gelungen ist, einen nennenswerten Durchbruch zu erzielen. Da ich selber kein Militärstratege bin, erlaube ich mir im Folgenden einen US-amerikanischen Militärstrategen zu zitieren, nämlich Daniel Davis, ehemaliger Oberstleutnant der US-Armee, der einen sehr interessanten Beitrag veröffentlicht hat, der auf Deutsch auch erschienen ist, im Nachrichtenportal Telepolis. Und von dort, aus diesem Beitrag, der im Juli erschienen ist, zitiere ich, um mal zu vermitteln, warum dieser Vorstoß nicht gelungen ist. Davis zufolge ist die Ukraine militärisch in jeder Hinsicht unzureichend ausgestattet. Sie verfügt weder über das notwendige militärische Gerät, noch über das Know-how, noch über die entsprechende Manpower, um wirklich den Russen etwas entgegensetzen zu können. Und hinzu kommt, und das ist jetzt ein direktes Zitat, die beiden Brigaden, die im Juni losgezogen sind, um die russischen Linien zu durchbrechen. Man muss hier noch ergänzen, dass die Frontlinie im Osten der Ukraine mehr als 1000 Kilometer umfasst. Das ist also ein gewaltiges Territorium, das man hier militärisch zurückerobern möchte. Und das ist nicht einfach, um nicht zu sagen, das geht eigentlich gar nicht. Und die Ukraine hat hier laut Davis eine vernichtende Niederlage erlitten. Sie konnte lediglich ein paar Kilometer vorrücken und hat allein in den ersten 4 Tagen rund 20% ihres militärischen Gerätes verloren. Einen Großteil ihrer modernen gepanzerten Fahrzeuge, darunter eben auch die modernen westlichen Panzer, die deutschen Panzer, die geliefert worden sind. Insgesamt 20% der Schlagkraft, Entschuldigung, 20% der Panzer und der schweren Artillerie hat die Ukraine verloren. Und über 30% ihrer Schlagkraft, so Davis. Warum? Nun, Russland habe 6 Monate, also ein halbes Jahr, damit verbracht, ausgeklügelte und leistungsfähige Verteidigungsgürtel und Verteidigungslinien zu errichten. Die sind in die Tiefe gestaffelt. Es sind insgesamt 3 Linien, die schwer zu durchdringen sind, denn die Russen verfügen über einen erheblichen Vorteil bei der Luftmacht, der Luftabwehr und der Artillerie sowie über beträchtliche Kapazitäten bei Minenfeldern, Panzerabwehrraketen, Raketenartillerie und der elektronischen Kriegsführung, zur Abwehr ukrainischer Drohnen und Präzisionsraketen. Und auch auf dem Gebiet der Angriffsdrohnen ist Russland hier der Ukraine deutlich überlegen. Wenn man sich diese wenig erfreulichen Fakten vor Augen führt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie soll das alles weitergehen? Denn die westliche Strategie, die NATO-Strategie ist, dass die Ukraine einen zumindest symbolisch wichtigen Sieg erringt, sodass man dann anschließend aus einer Position der Stärke heraus den Russen die Bedingungen für einen Frieden diktieren kann. Im Idealfall, und das Ziel muss natürlich sein, dass Russland sich vollständig aus der Ukraine zurückzieht. Dieses Kriegsziel ist aber in weiter Ferne, die Verluste der Ukraine verheerend und damit nicht genug. Wenn man sich mit hiesigen Militärexperten unterhält, immer unter Voraussetzung, dass diese Militärexperten nicht 100% auf der offiziellen Linie, alles wird gut, liegen, dann kann man Folgendes erfahren. Die Ukraine ist zu schwach mit Blick auf Russland. Man mache hier, so ist zu vernehmen, zwei große Fehler in der Einschätzung Russlands. Zum einen glauben die meisten Auguren in den westlichen Hauptstädten, in der Politik wie auch im Militär, dass im Grunde genommen Russland ein tönerner Koloss sei. Es werde eher früher als später dieses System Putin implodieren. Russland werde in dieser Form keinen Bestand haben, weil die Widerstände gegen das Putin-Regime zu groß würden. Infolgedessen muss man nur lange genug die Offensiven fortführen und dann am Ende wird das russische System kollabieren und dann ist der ukrainische Sieg recht nahe. Aber wir haben nun über ein Jahr lang sehr viele Kreml-Astrologen gehört, die immer wieder den Niedergang Russlands beschworen haben, den Niedergang des Systems Putins, zuletzt bei diesem merkwürdigen Vorstoß Prigoschins, des Chefes der Wagner-Brigaden. Überall war zu lesen, Russland ist gewissermaßen vor dem Ende mit Blick auf das Putin-Regime. Das mag ja auch eines Tages so kommen, aber bislang gibt es keine seriösen oder belastbaren Hinweise, dass nun dieses System Putin vor dem Zusammenbrechen stünde. Der zweite Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist, um wirklich militärisch erfolgreich zu sein, so die Auguren, die ich die Gelegenheit hatte zu befragen, dann müsste die Ukraine im Verhältnis 5:1 mindestens der russischen Seite überlegen sein in Sachen Militärtechnik und in Sachen Soldaten. 5:1, wenn es um die Zurückeroberung von Städten geht, 10:1. Das bedeutet, wenn die Russen 1.000 Soldaten haben, brauchen die Ukrainer 5.000 bis 10.000 Soldaten. Wenn die Russen 1.000 Panzer haben, dann brauchen die Ukrainer eben 5.000 bis 10.000 Soldaten. Diese Manpower hat die Ukraine aber nicht. Man darf es nicht vergessen, die Ukraine ist ein Land mit etwa 40 Millionen Menschen. Davon ist ein Großteil geflohen. 15 Millionen Menschen insgesamt sind auf der Flucht im Inland, im Ausland. Die Ukraine hat hohe Verluste erlitten und es werden mittlerweile offenbar auch schon Männer über 60 Jahre an die Front geschickt. Das ist nicht sehr erfreulich. Die russische Seite ist natürlich hier viel stärker, denn Russland ist das größte Land der Welt, der größte Flächenstaat der Welt. Rein theoretisch könnten die Russen 1 Million Mann mobilisieren. Im Augenblick haben sie 100.000 Mann zusammengezogen im östlichen Teil der Ukraine oder auf der russischen Seite der Grenze. Und weitere 100.000 Mann können ebenfalls mobilisiert werden. Das bedeutet, die Ukrainer haben hier ein großes logistisches Problem. Hinzu kommt, dass die russische Kriegsführung, wie ich erfahren durfte, doch immer noch ein bisschen angelehnt ist an die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Man setzt auf Masse und man setzt darauf, dass man einfach aufgrund der schieren Übermacht an Manpower und an Panzern am Ende eben dann doch einen Vorstoß schaffen kann. Wie viele Soldaten auf russischer Seite dabei sterben oder auch auf ukrainischer Seite, ist aus dieser Perspektive völlig unerheblich. Es geht hier nicht um eine moralisierende Bewertung, sondern einfach um eine nüchterne Darstellung der Frontverhältnisse, wie sie sich darstellen. Die Ukraine, es gelingt ihr nicht, durchzubrechen durch diese russischen Verteidigungslinien. In der hiesigen medialen politischen Darstellung war dann zu vernehmen, dass die Ukraine ihre Strategie verändert hätte und dass sie jetzt Nadelstichangriffe führen würde, um die Schwachstellen der russischen Verteidigung auszuloten. Das ist aber eine sehr beschönigende Darstellung. Es wird der ukrainischen Seite nach menschlichem Ermessen nicht gelingen, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die sind einfach zu stark. Und da ist es auch nicht die Frage, ob man nochmal 50 Leopard oder 100 Leopard-Panzer liefert. Die Ukraine bräuchte 5.000, 6.000 Panzer, wenn sie wirklich hier auf dieser 1.000 Kilometer langen Frontlinie gegen Russland bestehen wollte. Diese Panzer gibt es nicht, die wird es auch nicht geben. Und es stellt sich die Frage, wie weit will der Westen dieses Spiel spielen? Ja, also ich meine, der wesentliche Grund dafür, dass die Amerikaner kurz vor dem NATO-Gipfel in Vilnius am 11. 12. Juli 2023 bekannt gegeben haben, dass sie Streumunition an die Ukraine geliefert haben und noch liefern werden, ist ja genau diese Einsicht, dass die Russen an der Front nicht bestehen können. Entschuldigung, dass die Ukrainer an der Front nicht bestehen können. Das bedeutet, sie müssen irgendwie versuchen, vorzudringen, und man hofft nun mit dieser Streumunition, die von 120 Staaten der Welt geächtet worden ist, dass sie mit diesem Einsatz es dann schaffen, irgendwie die Linien der Russen zu durchbrechen. Ob das gelingen wird, das darf man sehr bezweifeln, aber es ist eben die große Hoffnung. Und die Ukraine hat aufgrund der Schwäche, die sie hat, sich ein bisschen verlegt auf symbolische Maßnahmen, zum Beispiel Angriffe auf die Kerchbrücke, die die Krim mit Russland verbindet. Und das Ganze hat natürlich dann eine große propagandistische Wirkung. Die ist teilweise zerstört worden, diese Brücke. Aber das ist ein symbolischer Sieg, den kann man auch propagandistisch nutzen. Er ändert aber nichts an der militärischen Frontlage. Das muss einem klar sein. Und die Reaktionen der Russen ließen ja auch nicht lange auf sich warten. Das ist natürlich aus russischer Sicht das Überschreiten einer roten Linie. Das Ergebnis ist, dass die Russen dann also massiv Odessa bombardiert haben, dass sie sich zurückgezogen haben auf dem Getreide, aus dem Getreideabkommen und so weiter und so fort. Alles also sehr unerfreuliche Ereignisse. Das Problem ist jetzt, angesichts dieser Frontverhältnisse, dass es nicht auszuschließen ist, dass sich das Blatt wendet, dass die Russen ihre Kräfte zusammenziehen, ganz ähnlich wie sie das im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Furchtbare Verluste haben die Russen erlitten, aber irgendwann haben sie dann zum Gegenschlag ausgeholt, und dieser Gegenschlag war, wie man weiß, sehr erfolgreich. Er führte dann bis zum Durchmarsch nach Berlin. Also man sollte die Fähigkeit, machen viele Fehler, die Russen. Und die Kriegsführung der Russen ist skrupellos, alles richtig, müssen wir nicht drüber diskutieren. Darum geht es jetzt aber nicht. Es geht nicht um eine moralische Bewertung, sondern es geht um das Bewerten der gegebenen Kräfteverhältnisse. David gegen Goliath. Goliath. Hat David eine Chance gegen Goliath? Ich sage nein. Wir haben keine Chance. Wenn dieser Krieg weitergeht, ohne dass es parallel Verhandlungen gibt, zumindest hinter den Kulissen, dann besteht die Gefahr, dass die Russen die Initiative ergreifen und in Richtung Westen vorstoßen und irgendwann die ukrainischen Reihen überlaufen und in Richtung Westen vordringen. Mit dem Ziel, Odessa zu erobern, mit dem Ziel, die gesamte Schwarzmeerküste der Ukraine zu erobern. Und die Russen werden wahrscheinlich dann mindestens bis zum Dnepr vorstoßen, jenem Fluss, der grob gesprochen die Ukraine in West und Ost unterteilt. Und diesen Ostteil, den wird im Zweifel Russland dann sich einverleiben. Medvedev, der lange Stellvertreter war von Präsident Putin und zeitweise auch Präsident Russlands, hat ja vor einiger Zeit den Vorschlag in Anführungsstrichen unterbreitet, man möge doch die Ukraine teilen. Russland nimmt sich den Osten und der Westen, den Westen der Ukraine, und dann kann man damit machen, was man will, den Westteil der Polen geben oder wem auch immer, der NATO, egal. Das wurde natürlich kritisiert, dieser Vorschlag. Klar, logisch, muss man ja auch kritisieren, ist ja auch richtig, das zu kritisieren. Aber im Grunde genommen, was er hier sozusagen mal vorgestellt hat, das ist eine Idee, die offenbar in den russischen Generalstäben und im politischen Zentrum genauso auch gedacht und überlegt wird. Jetzt stelle man sich mal vor, die Russen brechen wirklich in Richtung Westen durch. Ja? Stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet. Was macht dann die NATO? Man darf nicht vergessen, es geht in diesem Krieg in der Ukraine, der natürlich einerseits ein Verteidigungskrieg ist der Ukraine, aber andererseits längst auch ein Stellvertreterkrieg ist, nämlich zwischen den USA und der NATO einerseits und Russland andererseits. Der Westen investiert so viel Energie, so viel Geld, so viel militärisches Potenzial, so viel politisches Potenzial in diesen Krieg, dass es sich der Westen nicht erlauben kann, diesen Krieg zu verlieren. Aber umgekehrt, Russland kann sich auch nicht erlauben, diesen Krieg zu verlieren. Also wie soll das weitergehen, wenn man nicht miteinander redet, wenn man nicht miteinander verhandelt? Wenn die Russen wirklich in Richtung Westen vorrücken sollten, was wird dann Polen machen? Polen ist ein Staat, der würde am liebsten auf Seiten der Ukraine in einen Krieg gegen Russland ziehen. Dass das selbstmörderisch wäre, scheint den Polen egal zu sein. Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass für den Fall eines russischen Vorstoßes in Richtung Westen die Polen sagen, wir helfen der Ukraine bei der Sicherung des westlichen Teiles der Ukraine. Und dann sind wir wirklich nur noch wenige Meter entfernt von einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland. Und das bedeutet dann im Klartext einen dritten Weltkrieg. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das Dilemma ist, dass dieser Krieg, der hier geführt wird, ein geostrategischer Krieg ist. Es geht nicht allein um die Ukraine. Die Ukraine ist ein Schachbrett. Und auf diesem Schachbrett sind ausländische Akteure, vor allem Washington und Moskau. Sie sind diejenigen, die die Spielregeln besetzen. Und die Ukraine, naja, das ist das Schlachtfeld. Und die Ukrainer sind die Bauern auf diesem Schachbrett, die geopfert werden. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die Ukraine ist in einer furchtbaren Situation, denn selbst wenn dieser Krieg zu Ende gehen sollte, ist die Ukraine als funktionierender Staat zerstört. Aus verschiedenen Gründen, ökonomischen Gründen, der Korruption der Regierenden, der Unfähigkeit auch der Regierung in Kiew. Selenskyj ist einerseits verständlich natürlich in seinem Wunsch, das Land zu befreien. Andererseits muss man natürlich als verantwortungsbewusster Staatsmann irgendwann auch mal die Grenzen der eigenen Möglichkeiten erkennen. Und die Strategie von Selenskyj ist nach wie vor, die NATO idealerweise in einen Krieg hineinzuziehen gegen Russland oder zumindest immer mehr NATO-Engagement in Richtung Ukraine zu bündeln. Und es scheint so zu sein, dass in den westlichen Hauptstädten allmählich doch Zweifel erwachsen, wie weit man gehen sollte mit der Unterstützung der Ukraine. Auf dem Gipfel der NATO in Vilnius am 11. 12. Juli war es ja doch fast schon offenbarend, wie also Selenskyj massive Forderungen stellte an die Adresse der NATO, an die Adresse Großbritanniens. Und der britische Verteidigungsminister sagte nur ganz cool, wir sind nicht hier bei Amazon. Ja? Das ist eine klare Ansage an die Adresse der Ukraine. Nun übertreibt man nicht. Ja? Nun übertreibt man nicht. Also im Zweifel wird sich der Westen nicht wegen der Ukraine jetzt das Maximum an Konfrontationen leisten wollen. Und es ist ja auch bezeichnend, dass Präsident Biden schon vor dem Gipfel klargemacht hat, es ist nicht möglich, die Ukraine in der NATO jetzt aufzunehmen. Natürlich ist der Zusatz immer danach, nach Ende des Krieges wird die NATO dann die Ukraine aufnehmen. Ob das wirklich geschieht oder nicht, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass die RAND Corporation, ein führender Think Tank, Denkfabrik in den USA, bereits im Januar eine Studie vorgestellt hat von 30 Seiten Länge mit dem Titel Avoiding a Long War. Einen langen Krieg vermeiden. Da ging es um die Frage, wie kann man diesen Krieg in der Ukraine beenden, auf politische, auf diplomatische Art und Weise. Und die Ansage war sehr erstaunlich, wenn man das jetzt in Kontrast sieht mit der politisch-medialen Wahrnehmung und Berichterstattung in Deutschland. Die Aussage der RAND Corporation, die sehr, sehr nahe dran ist an der Regierung Biden, war im Grunde genommen... Ja, der Krieg ist bitter und letztendlich aus amerikanischer Perspektive, wir müssen uns fragen, wohin soll die Reise gehen? Ich meine, aus amerikanischer Sicht, so die RAND-Autoren, ist es letztendlich unerheblich, wo die Ostgrenze der Ukraine verläuft. Und in dieser RAND-Studie, die ich ausführlich in meinem Buch Moral ohne alles, warum sich Werte und nationale Interessen selten vertragen, ich gehe darauf ein, in dieser RAND-Studie also heißt es unter anderem auch, es kann nicht sein, dass der Westen die Ukraine in der NATO aufnimmt. Wir brauchen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, klar, aber keine NATO-Aufnahme. Das geht schlichtweg nicht, weil wir sonst in einem ewigen Konfrontationsmodus mit Russland uns befinden. Das ist für die Russen die rote Linie, das werden sie niemals akzeptieren. Und unser Hauptgegner ist China, nicht Russland, so die Autoren dieser RAND-Studie. Und sie schlagen unter anderem vor, das ist wirklich erstaunlich, dass man eben Sicherheitsgarantien auch für Russland gibt und dass man darüber hinaus die Sanktionen gegen Russland so schnell wie möglich aufhebt. Weil eben diese Sanktionen nicht nur Russland schwächen, sondern die westliche Welt und den globalen Süden ebenfalls. Und diese Autoren haben die Sorge, dass eben der Krieg nicht so ausgehen könnte, wie man sich das im Westen vorstellt. Wenn man jetzt nicht mit Russland verhandelt und der Krieg immer weitergeht, dann wird möglicherweise Russland bald in einer Position sein, um dem Westen und der Ukraine die eigenen Bedingungen zu diktieren. Will man das oder will man das nicht? Hier gilt es also abzuwägen. Und die deutsche Strategie, Waffen, 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 immer mehr Waffen in die Ukraine, ja, das führt nicht wirklich weiter. Also es ist eine sehr prekäre Situation und man sollte sich davor hüten zu glauben, dass die Kuh vom Eis sei, wenn man nur genügend Waffen in die Ukraine liefere. Generell muss man sagen, dass dieser Konflikt, wie erwähnt, um die Ukraine und in der Ukraine ein Konflikt ist zwischen dem Westen, zwischen der NATO und der USA insbesondere einerseits, und Russland andererseits. Der zweite große Stellvertreterkonflikt ist der mit China, der sich um Taiwan herum manifestiert. Das Dilemma ist, dass es auf westlicher Seite eine Denkstruktur gibt, die darin besteht, auf potenzielle, in Anführungsstrichen, Erfolge der russischen Seite zu reagieren, indem man noch mehr auf Konfrontation setzt. Also man überlegt sich nicht, wie kann man den Krieg beenden und wie kann man eine Lösung finden, mit der beide Seiten leben können. Auch wenn der russische Überfall zu verurteilen ist, es müsste eigentlich den westlichen Entscheidern klar sein, dass die Aufnahme der NATO, die Aufnahme der Ukraine in die NATO für Russland eine rote Linie ist. Das ist einer der entscheidenden Gründe oder der entscheidende Grund, je nach Perspektive, dafür, dass es diesen Krieg ohnehin gibt. Und noch einmal, das mag der Grund sein, es rechtfertigt aber trotzdem nicht den russischen Überfall auf die Ukraine. Das möchte ich unmissverständlich zu Protokoll geben, weil in diesen Zeiten kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Wie gesagt, es reicht ein falsch betontes Adjektiv und schon ist man dieses oder ist man jenes. Also, der russische Angriff ist zu verurteilen, trotzdem muss man mit Verstand an die Sache rangehen und kann nicht nur sagen, die Russen müssen dieses, die Russen müssen jenes. Das ist viel zu schlicht. Und für den Westen steht viel auf dem Spiel, denn wenn die Russen den Krieg am Ende in Anführungsstrichen gewinnen sollten, dann wäre das natürlich eine unglaubliche Blamage für den Westen und es würde die Position der NATO und der USA, des Westens, schwächen in der Konfrontation mit China. Und die Ukraine zahlt den Preis für diesen Konflikt, den wir hier erleben. Also diese Haltung, dass man mit der Gegenseite nicht verhandelt, sondern versucht, die eigenen Bedingungen durchzusetzen. Die haben wir nicht nur im Umgang mit Russland, sondern eben auch in abgeschwächter Form und unter anderen Vorzeichen mit China. Parallel oder unmittelbar nach dem Gipfel in Vilnius, dem NATO-Gipfel in Vilnius, gab es ja auch die Vorstellung einer neuen China-Strategie der Bundesregierung. Und man hat sich dann im Rahmen dieser China-Strategie, die irgendwie Deutschland unabhängiger machen soll von China, dagegen ist ja im Prinzip auch nichts zu sagen, dass man sich unabhängiger macht, dass man sich pluraler aufstellt, nicht nur abhängig ist von einem oder von zwei Ländern. Also man hat sich dann überlegt, dass man jetzt irgendwie so eine Art Decoupling betreibt und dass man sich loslöst von China und so weiter. Das ist alles schön und gut, kann man sich alles überlegen. Aber wenn man sich die Handelsbilanz anguckt zwischen Deutschland und China, dann ist Deutschland nicht wirklich in der Position, der chinesischen Seite irgendwelche Bedingungen zu diktieren. Das muss man immer sich vor Augen führen. Also wenn die Chinesen irgendwann mal sagen sollten, naja, ihr wollt uns boykottieren, okay, macht das doch einfach, wir boykottieren euch auch, dann würde ich mal sagen, dann finden wir früher oder später in Deutschland zurück zur Subsistenzlandwirtschaft. Also das würde keine gute Idee sein. Man muss sich immer vor Augen führen, dass Europa zwar immer noch ein Machtfaktor ist in der Welt, aber die ökonomischen Rahmendaten für Europa und insbesondere für Deutschland sehen sehr, sehr schlecht aus. Es gibt Prognosen, denen zufolge im Jahr 2030 die Europäer, und das meint das gesamte Europa, nicht nur die EU, das gesamte Europa abzüglich Belarus und Russland, nur noch 10% des weltweiten BIP, des Bruttoinlandsproduktes, der weltweiten Wirtschaftsleistung erbringen wird. Nur noch 10%. Aber wenn ich Mr. 10% bin, dann kann ich nicht einem Mr. 50% oder 40% wie China die Bedingungen diktieren. Die chinesische Wirtschaft mag im Augenblick ein bisschen schwächeln, aber die deutsche Wirtschaft schwächelt noch sehr viel mehr. Und um das zu illustrieren, reichen eigentlich zwei Zahlen, die wirklich also ziemlich erschütternd sind, wie ich meine, und also eine Vorstellung davon vermitteln, wohin die Reise in Deutschland geht, nämlich stramm in Richtung Deindustrialisierung. Laut Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat es im vorigen Jahr 2022 in Deutschland nur noch Direktinvestitionen des Auslandes in der Größenordnung von 10,5 Milliarden Euro gegeben. 10,5 Milliarden Direktinvestitionen aus dem Ausland, das ist ein katastrophal niedriger Satz, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass laut Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, dass ebenfalls 2022 ausländische Investoren insgesamt 135,5 Milliarden Euro aus Deutschland abgezogen haben. Nochmal zum Mitschreiben, 2022 ausländische Investoren haben aus Deutschland 135,5 Milliarden Euro an Investitionen abgezogen und haben nur noch reinvestiert in der Größenordnung von 10,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich, im letzten Jahr 2022 haben die ausländischen Direktinvestitionen in Polen um 23% zugenommen und belaufen sich jetzt auf 42 Milliarden Euro für das Jahr 2022. 42 Milliarden Euro Direktinvestitionen in Polen, 10,5 Milliarden Euro Direktinvestitionen in Deutschland. Wenn man diese Zahlen zu lesen versteht, dann weiß man, das ist ein Brandzeichen. Das bedeutet, dass die Deindustrialisierung in Deutschland in voller Fahrt sich befindet. Und das bedeutet natürlich, dass in 2, 3 Jahren spätestens die großen Unternehmen in Deutschland, VW, Automobilindustrie insbesondere, aber auch die Chemieindustrie und Stahlindustrie und so weiter, da wird es also regelrecht einen Aderlass geben. Und der Hauptgrund für diese ganzen Probleme ist schlicht und ergreifend, dass die Energie in Deutschland zu teuer ist. Die höchsten Energiepreise in der westlichen Welt werden in Deutschland fällig. Und das bedeutet, dass große Unternehmen ins Ausland abwandern, insbesondere in Richtung USA und China, aber auch innerhalb Europas. Und Polen ist hier ein ganz großer Profiteur dieser Entwicklung. Und das ist eigentlich ein Alarmsignal. Aber wie das so ist mit der deutschen politischen und medialen Landschaft, es wird beschönigt, es wird relativiert, es wird eine Klein-Klein-Betrachtung vorangetrieben, aber das große Ganze wird in der Regel nicht gesehen. Und das ist schon eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung. Und da wir Deutschen uns für Moralweltmeister halten und überhaupt für die Besten, wo gibt, muss man vielleicht noch mal einen kleinen Blick in die Wirklichkeit wenden, um auch mal eine Erdung vorzunehmen, wo Deutschland in Wirklichkeit steht. Im Juni beehrte unsere Außenministerin Annalena Baerbock Brasilien mit einem Besuch. Und dieser Besuch wurde auch in den hiesigen Medien natürlich wohlwollend dargestellt. Sie hat den Regenwald besucht, hat einen Vortrag gehalten dort, hat den Brasilianern feministische Außenpolitik erklärt und ihnen auch nahegelegt, wie man den Regenwald zu schützen habe. Alles ganz wunderbar in der hiesigen Berichterstattung. Und was ist real abgelaufen? Frau Baerbock war also in Brasilia, der Hauptstadt. Weder hat sie einen Termin bekommen beim brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Nicht einmal der brasilianische Außenminister mochte sie empfangen. Sie hat lediglich einen Termin bekommen bei der stellvertretenden Außenministerin Brasiliens. Und es gibt ein Foto, wo sie Shake Hands machen im Eingangsbereich des Außenministeriums von Brasilien. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also wer einen Sinn hat für Diplomatie und einen Sinn hat für die Bildsprache, für den Symbolismus dahinter, der weiß, dass dieser Besuch von Frau Baerbock ein Offenbarungseid darstellt für deutsche Politik. Man nimmt uns in Brasilien nicht mehr ernst. Man sagt sich, die Deutschen, ach, das sind doch die Klugscheißer, die alles besser wissen. Brauchen wir aber nicht. Haben wir kein Interesse dran. Frau Baerbock hat lediglich die stellvertretende Außenministerin getroffen, wie erwähnt, einen der Chefberater des brasilianischen Präsidenten und die Umweltministerin. Und sie hat einen Vortrag gehalten in Sao Paulo in einem Institut, das maßgeblich von der Bundesrepublik Deutschland finanziert wird. Und das Ganze wird natürlich dann medial gehypt. Annalena Baerbock hat deutsche Werte in Brasilien vermittelt, will die Umwelt retten und so weiter. Aber man nimmt uns schlichtweg nicht mehr ernst. Und wenn man sich mal anguckt, wie selbst der Bundeskanzler zum Beispiel in Indien empfangen worden ist, ja, bei seinem Besuch im Februar dort, es verheißt alles nicht Gutes. Es verheißt alles nichts Gutes. Und das ist nicht einfach nur ein subjektiver Tageseindruck. Im Juli 2023 ist eine ganze Menge passiert in Europa und unter anderem gab es auch eine Konferenz in Europa, nämlich zwischen der Europäischen Union und den Staaten Lateinamerikas und der Karibik. Und man wollte hier ein Handelsabkommen schließen, das aber nicht zustande gekommen ist, weil die Konditionen aus Sicht der Südamerikaner nicht akzeptabel waren. Die Europäer stellen sich das so vor, dass Südamerika im großen Umfang Lebensmittel und Rohstoffe liefert und im Gegenzug dann die Europäer hochwertige Industriewaren, darunter Autos oder auch Pfirsiche in Dosen dergleichen mehr in Richtung Südamerika exportieren. Aber das gefällt den Südamerikanern nicht mehr, solche Bedingungen, umso mehr als der wichtigste Handelspartner für die meisten lateinamerikanischen Länder, insbesondere gilt das für Brasilien, nicht einmal mehr die USA sind, sondern China. Und Europa spielt eigentlich nur noch eine Rolle, in der zweiten Reihe. Natürlich immer noch wichtig, aber eben nicht mehr, sagen wir mal, die Zukunft. Die Zukunft ist für die Staaten Südamerikas natürlich USA, aber eben auch verstärkt und immer mehr China. Wir spielen da nur die zweite Geige. Es gab nicht mal eine gemeinsame Abschlusserklärung auf dieser Konferenz in Brüssel, weil die westlichen Staaten, werteorientiert wie sie sind, erreichen wollten, dass die Südamerikaner den russisch geführten Angriffskrieg in der Ukraine verurteilen. Was sie aber nicht wollten, was sie nicht getan haben, denn der globale Süden beteiligt sich an den Boykottmaßnahmen des Westens gegenüber Russland nicht. Aber die hiesigen Staaten haben ein großes Interesse daran, Südamerika, Afrika und anderen Staaten, wo wirtschaftliche Abhängigkeiten noch bestehen, einzureihen in die westliche Sichtweise. Und das ist hier misslungen, denn die Staaten haben sich geweigert, eine solche gemeinsame Erklärung zu unterschreiben, die mit einer Verurteilung Russlands geendet hätte. In der hiesigen medialen Darstellung war es dann so, ja, die üblichen Hardliner Venezuela, Nicaragua, Kuba hätten das verhindert. Aber die Wirklichkeit ist unerfreulicher. Brasilien, Argentinien, auch die anderen Staaten haben überhaupt kein Interesse daran, Russland zu verurteilen. Das können sie sich wirtschaftlich auch gar nicht, das wollen sie nicht. Ja, ich meine, die haben doch alle, ganz Lateinamerika hat seine Erfahrung gemacht mit amerikanischem, Imperialismus. Ich sage nur Sturz von Salvador Allende 1973 in Chile, Unterstützung von Militärdiktaturen in Südamerika, der Missbrauch Zentralamerikas als Lager zur Unterstützung linker Gruppierungen, insbesondere Nicaragua, das alles haben die Menschen dort nicht vergessen. Also keine Neigung, sich der westlichen Sichtweise anzuschließen. Und es gab in diesem Zusammenhang auch noch eine interessante Anekdote, insoweit als die südamerikanischen Staaten darauf gedrängt haben, gewissermaßen als Gegenpol zu dem Wunsch, den russischen Angriffskrieg zu verurteilen. Sie wollten aufnehmen in die Abschlussresolution, dass die Europäer den Sklavenhandel der Vergangenheit verurteilen und den Kolonialismus, der stattgefunden hat. Und unsere westlichen, werteorientierten Auguren waren nicht geneigt, dieses zu tun. Das wollte man nicht in einer Resolution dieser Art aufgenommen sehen. Das haben Sie in deutschen Zeitungen wahrscheinlich nicht gelesen. Aber gleichwohl war es so. Und das ist schon erstaunlich. Ich meine, wir sind ja werteorientiert angeblich. Und dann, wo ist das Problem, den Sklavenhandel und den Kolonialismus zu verurteilen, der vor 200, 300, 400 Jahren stattgefunden hat? Ja? Sklavenhandel ist ja längst Vergangenheit. Er ist nicht aufgearbeitet, historisch, im Großen und Ganzen. Aber nichtsdestotrotz, er ist Vergangenheit. Dann müsste man doch eigentlich sagen, na klar, wir verurteilen das, was damals stattgefunden hat. Angefangen mit der Massakrierung von Inkas und Mayas. Könnte man ja tun, wo ist das Problem? Man macht es aber nicht. Warum macht man es nicht? Weil wir die Guten sind. Wir sind die Guten. In der Selbstwahrnehmung, und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Highlight dieses Vortrages, nämlich der Frage, wie kann man eigentlich die Welt neu sortieren? Wie kann man es schaffen, eine andere Welt aufzubauen, die nicht nur von westlichen Dominanzbestrebungen geprägt ist? Denn man muss ganz klar sagen, die westliche Welt, obwohl ihr wirtschaftlicher Einfluss mehr und mehr abnimmt, ist der Meinung, dass sie allein der Spielemacher sei auf der Welt und andere Akteure, die nicht im westlichen Fahrwasser schwimmen, die nicht die hegemonialen Machtverhältnisse des Westens anzuerkennen bereit sind, diese Widersacher gilt es klein zu halten bzw. auszuschalten. Im Grunde genommen ist die heutige Politik vielfach ein Anschluss, wenn es darum geht, mit anderen Ländern, anderen Kulturen, machtpolitischen Rivalen umzugehen, eine Fortsetzung dessen, was einen historischen Ursprung in der Zeit des Kolonialismus und Imperialismus hat. Die Briten haben natürlich während ihrer Kolonialzeit in Indien nicht mit den Indern darüber diskutiert, was die Inder zu tun oder zu lassen hätten. Man hat ihnen einfach sozusagen Direktiven mitgegeben. Wenn sie sich gespurt haben, dann hat man eben entsprechend machtpolitisch reagiert. Und die, ohne jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen, aber es gibt schon eine gewisse historische Kontinuität. Man könnte ja sagen, okay, die Welt sortiert sich neu, die Zukunft wird eine multipolare sein, die Zeit der westlichen Vorherrschaft, der US-amerikanischen Alleinherrschaft, die es gegeben hat nach 1990, nach dem Ende der Sowjetunion. Diese Zeit der Alleinherrschaft der USA nähert sich ihrem Ende. Es gibt neue Machtzentren, China mit seinem Juniorpartner Russland, aber auch Indien, Südamerika, die BRICS-Staaten werden eine immer größere Rolle spielen in der internationalen Politik. Und die Vorstellung, dass der Westen diesen künftigen Machtzentren auf der Welt die eigenen Bedingungen per Direktive mit auf den Weg geben könnte, ist schlichtweg absurd. Das wird nicht funktionieren, vor allem weil die Wirtschaftskraft der westlichen Länder sich doch steil in Richtung Niedergang abzeichnet. Ja, das heißt nicht, dass die USA oder dass Europa übermorgen verarmt wären, aber es bedeutet doch perspektivisch auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre gesehen, dass die Zeiten härter werden. Und solche Kriege zu führen wie in der Ukraine kostet immens viel Geld. Mit dem Ergebnis, dass natürlich gespart werden muss. Und wo spart man? Nicht allein in Deutschland, natürlich im Bereich der sozialen Ausgaben. Ist doch völlig klar. Kindergrundsicherung? Vergiss es. Es geht darum, die Freiheit in der Ukraine zu verteidigen. Ja, aber die Bevölkerung fühlt sich vielfach von dieser Politik nicht mehr eins zu eins repräsentiert. Nicht allein wegen dieses Krieges in der Ukraine spielen andere Faktoren auch eine Rolle, darunter eine Energiepolitik, die in einem Heizungsgesetz mündet, das keiner mehr rational nachvollziehen kann. Das Ergebnis jedenfalls sehen wir in der Innenpolitik. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die AfD immer stärker wird und mittlerweile bei 20% liegt. Also man muss sich immer vor Augen halten, dass eine unkluge Politik, in der sich politisch mediale Auguren in ihren Blasen einrichten, sich vernetzen mit ihren transatlantischen Elitepartner, das kann man alles tun. Aber wenn man einen Großteil der Bevölkerung nicht mitnimmt auf diesem Weg, ja, dann gibt es eine größer werdende Kluft zwischen Regierenden und Regierten. Und die Nutznießer einer solchen Entwicklung sind natürlich dann, nennen wir es neutral, Rechtspopulisten in aller Regel. So, nun aber, wie gesagt, zu dem erwähnten Highlight. Wie kann man denn nun eine andere westliche Politik oder wie kann man die Welt so gestalten, dass sie vielleicht etwas friedlicher wird und dass nicht eben alles immer nur auf der Basis von Macht und Herrschaft geregelt wird? Die künftige Welt wird eine sehr ungemütliche werden. Klimawandel und so weiter, wir haben es alle gesehen in den Nachrichten, überall Brände. Es ist klar, die Welt befindet sich in einem furchtbaren Zustand. Und geopolitisch gesehen wird also die Zukunft eine multipolare sein. Das ist wichtig, sich vor Augen zu führen. Die Zukunft der Welt ist eine multipolare, geopolitisch gesehen. Es gibt nicht mehr nur die USA, die ihren Willen durchsetzen können gegenüber anderen. Das wird nicht der Fall sein. Und Multipolarität ist nicht per se gut oder schlecht. Das ist einfach eine neue Form des globalen Miteinanders. Da wird es auch viele Verwerfungen geben. Die Welt wird dadurch keine bessere werden. Es wäre naiv anzunehmen, dass dann, wenn die Chinesen mehr Einfluss haben, als das heute der Fall ist, dass dann die Menschenrechte gedeihen würden überall auf der Welt. Das alles wird nicht der Fall sein. Also das wird ruppig und unruhig werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und trotzdem, wir müssen diese Realität der Multipolarität anerkennen. So, wie kann man jetzt auf diesem Weg agieren von westlicher Seite, um die Dinge etwas erfreulicher zu gestalten? Nun, also als erstes muss man sich, wie ich meine, vor Augen führen, müssen die westlichen Staaten, müssen wir, die Menschen im Westen, vor allem unsere politischen Vertreter und ihre medialen Lautsprecher, sie müssen sich doch mal damit auseinandersetzen, dass die Selbstwahrnehmung, dass der Westen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte stehe, nur das Gute in der Welt umsetzen wolle, dass diese Selbstwahrnehmung, wir seien die Guten und die anderen im Zweifel, die nicht ganz so Guten, diese Sichtweise ist zu schlicht. Und ich meine, es ist ja so, dass sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart die westlichen Staaten, die sie so stolz sind auf ihre Errungenschaften und zum Teil ja auch völlig zu Recht stolz sein können auf diese Errungenschaften, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, haben sehr viel Unheil gestiftet in der Welt. Ja? Sage nur Irakkrieg, Vietnamkrieg, gehen Sie zurück in der Geschichte bis zum Kolonialismus. Es gibt eine Riesenpalette von Ereignissen, die man hier auflisten könnte. Das ist also die eine Sache. Einfach mal ein bisschen sich zurücklehnen. The West is best, das war einmal. Multipolarität ist die Zukunft. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass andere Länder, andere Kulturen, andere Staaten andere Geschwindigkeiten haben. Ja, nur ein Beispiel, LGBTQ, großes Thema bei uns, aber weniger großes Thema in Russland, in China, in Afrika, in anderen Teilen der Welt. Einfach deswegen, weil im globalen Süden die Menschen andere Probleme haben, zum Beispiel erst einmal satt zu werden. Ja, also nicht den zweiten oder dritten Schritt von dem ersten gehen, sondern aufeinander zugehen, miteinander reden. Das muss man von Fall zu Fall genau klären, wie man das machen kann. Aber die Erfahrung lehrt, in dem Moment, wo man einem anderen Kulturkreis mit Respekt begegnet, kann man viele Dinge lösen, indem man sich ernst nimmt, gegenseitig ernst nimmt, auch mal zuhört. Nicht nur sagt, hey, ich komme aus Deutschland und jetzt sage ich dir, Brasilianer, mal, wie du den Regenwald zu retten hast und außerdem erkläre ich dir jetzt mal, was feministische Außenpolitik bedeutet, an der du dich bitte schön zu orientieren hast. Kann man machen, aber who cares? Ja? Das funktioniert höchstens dann, wenn die eigene Volkswirtschaft so stark ist, dass man den anderen die Bedingungen diktieren kann, ist im Falle Deutschlands nicht mehr gegeben. Also einfach mal zwei Gänge runterschalten, ein bisschen Demut zeigen und mit der anderen Seite, mit anderen Kulturen reden auf Augenhöhe. Und sich eingedenk werden der eigenen Geschichte, die eine Geschichte der Unterdrückung ist, weiter Teile dieser Welt, der Ausbeutung und der Ungerechtigkeit. Das erst einmal anzuerkennen, ist ja ein gewaltiger Schritt. Vergessen Sie nicht, in den USA ist es bis heute fast ein Tabu über die Ausrottung der indigenen Bevölkerung, dort der Indianer, die stattgefunden hat im Zuge der Siedlerbewegung in den USA im 19. Jahrhundert, dieses anzuerkennen, das findet einfach nicht statt. Natürlich wissen das die intelligenten Menschen, aber die weniger intelligenten verdrängen das und wollen davon nichts wissen. Also, Bescheidenheit, die Welt ist bunt und die andere Seite auch mal zur Kenntnis nehmen, mit ihr auf Augenhöhe sich austauschen, nicht mit dem Megafon, irgendwelche Direktiven durchgeben, was andere zu tun hätten. Der zweite Punkt ist, dass man mal aufhören muss mit der Annahme, dass die regelbasierte Ordnung, die ja immer wieder in den Vordergrund gerückt wird, die USA setzen sich ein für eine regelbasierte Ordnung, damit der Welthandel funktioniert und Russland und China und andere Schurken, die bedrohen diese regelbasierte Ordnung. Was heißt denn das, regelbasierte Ordnung? Die Amerikaner wissen genau, warum sie diesen Begriff verwenden und nicht etwa vom Völkerrecht reden und sich darauf beziehen, dass das Völkerrecht in den internationalen Beziehungen anzuerkennen wäre. Denn würden die USA das anerkennen, müssten sie ihre eigene Geschichte nach 1945 beispielsweise sehr, sehr kritisch hinterfragen. Diese sogenannte regelbasierte Ordnung bedeutet, ist ein Synonym für die Vorherrschaft des Westens auf Kosten anderer, auf Kosten Dritter. Nichts anderes bedeutet das. Und wenn ein Land wie China, das jetzt die künftige Weltmacht werden wird, natürlich aufgrund des eigenen wachsenden Einflusses seinerseits Forderungen stellt an einen Austausch von machtpolitischen Verhältnissen, sie wollen auch ihren Teil des Kuchens haben, das gilt hierzulande, das gilt im Westen als Bedrohung dieser regelbasierten Ordnung. Ja? Aber diese Ordnung ist nicht regelbasiert. Ja, was ist denn regelbasiert daran, wenn man sozusagen glaubt, dass man zum Beispiel in anderen Ländern militärisch intervenieren kann, dass man diese Länder wirtschaftlich strangulieren kann und dergleichen Dinge mehr. Also regelbasierte Ordnung, lieber sich an internationalen Rechtsnormen halten, wie festgelegt im Kontext der Vereinten Nationen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Ein dritter Punkt, der von großer Bedeutung ist, dass man sich von dem Aspekt verabschiedet, dass der Westen für den Frieden und die Sicherheit auf der Welt zuständig sei. Es ist ja der Grund, warum zum Beispiel NATO, Nordatlantische Vertragsorganisation, NATO abgekürzt. Was hat bitte eine Nordatlantische Vertragsorganisation militärisch zu suchen im südchinesischen, im ostchinesischen Meer? Was wäre eigentlich, wenn die Chinesen ebenfalls unter Berufung auf die regelbasierte Ordnung und die Freiheit der Seewege ihrerseits auf die Idee kämen, Kriegsschiffe patrouillieren zu lassen, etwa im Skagerrak oder vor dem Ärmelkanal oder gar im Golf von Mexiko? Was würden wir dann sagen? Was würden die Amerikaner da sagen? Das würde nicht lange dauern und es gäbe eine sehr, sehr klare Antwort. Und weil wir das selber nicht wollen, dass die Chinesen das machen oder die Russen das bei uns machen, sollte man natürlich, wenn man ein bisschen nach vorne denkt, sich überlegen, ob man nicht auch selber einfach mal 2-3 Gänge runterschaltet, ja? Und sich überlegt, ob man nicht andere Formen des Miteinanders findet. Man kann die Vorherrschaft anstreben weltweit oder man kann lernen, den Kuchen zu teilen. Und wir müssen lernen, den Kuchen zu teilen, ob uns das passt oder nicht. Russland bleibt unser geostrategischer Nachbar, unser geografischer Nachbar. Wir mögen alle Putin nicht. Es gibt vieles zu kritisieren dort selbst. Aber Russland bleibt der größte Flächenstaat der Welt und bleibt unser unmittelbarer Nachbar. Und zu glauben, man könne dieses Land in Grund und Boden isolieren, ist leider ein Irrtum. Das wird nicht gelingen. Und es ist auch nicht erstrebenswert. Moskau verfügt über mehr als 6.000 atomare Sprengsätze. Also ganz ehrlich, stellen Sie sich mal vor, das System Putin implodiert tatsächlich und das Land zerfällt. Und Persönlichkeiten der Sorte Kadyrov, des Tschetschenenführers, kriegen auf einmal Zugriff auf Atombomben. Ja, also das finde ich nicht so attraktiv als Vorstellung. Da ist mir doch ein funktionierender Zentralstaat in Russland lieber. Über diese Dinge muss nachdenken, wer glaubt, man müsse militärisch jetzt Russland in die Knie zwingen und danach idealerweise China. Und dann haben wir wieder eine regelbasierte Ordnung und die Welt ist wieder so, wie sie nie war. Jedenfalls nicht im Sinne eines Lebens, das auch für den globalen Süden akzeptabel wäre. Also sich verabschieden von Friedensmissionen, die selbsternannte Akteure im Westen, also sprich die NATO und die USA, glauben durchführen zu müssen oder zu können in anderen Teilen der Welt. Und es ist auch nicht mehr so, dass nur der Westen die Sicherheit des Nahen Ostens garantieren könnte. Die Chinesen sind ja auch dabei, dieses zu tun. Sie haben einen Friedensschluss vermittelt oder die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen erreicht zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Das ist ja keine Kleinigkeit. Sie haben auch versucht, im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Das ist nicht gelungen, auch deswegen nicht gelungen, weil der Westen natürlich kein Interesse daran hat, dass die Chinesen möglicherweise mit solchen Vermittlungsversuchen Erfolg hätten. Der Westen versucht nach wie vor, Russland in die Knie zu zwingen. Kann man machen, man muss aber wissen, es kann einen Backlash geben und irgendwann wird es dann richtig gefährlich, weil möglicherweise dann die Russen den Spieß umdrehen. Ja? Und man soll die Russen nicht unterschätzen. Wir neigen immer dazu, die Russen und Russland zu unterschätzen nach dem Motto, ja, mieses Regime, ach, und alles heruntergewirtschaftet in dem Land und so weiter und so weiter. Ja? Ich sage nur, Napoleon und Zweiter Weltkrieg, zweimal waren westliche Besucher in Russland unterwegs, die Franzosen wie auch die Deutschen. Das Ergebnis in beiden Fällen ist bekannt und man sollte niemals auf die Idee kommen, die Russen oder Russland zu unterschätzen. Ja? Das ist eine Arroganz, die sehr gefährlich werden kann. Niemals den Gegner, den Widersacher unterschätzen, sondern nüchtern betrachten, was ist die Faktenlage. Deswegen reicht es auch nicht, noch ein paar Panzer zu schicken, noch mehr Geopard, noch mehr Leopard und wie sie alle heißen, Namen von Großkatzenpanzer, und dann wird der Ukrainer irgendwie durchbrechen, dann wird Zelensky die Freiheit dann erreichen für die Ukraine. So einfach ist das leider nicht. So, also der vierte Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass die westlichen Finanzinstitutionen, die viel Unheil anrichten in den Ländern der dritten Welt, des globalen Südens, wie man heute besser sagt, denken Sie zum Beispiel an den Internationalen Währungsfonds oder an die Weltbank, die gerne Kredite vergeben auf der Grundlage einer allumfassenden Privatisierung und des Abbaus von sozialen Dienstleistungen. Was dann vielfach dazu führt, gerade in Afrika, dass ganze Staaten implodiert sind, insbesondere in der Sahelzone. Die sind schlichtweg so bankrott und kommen nie wieder auf die Beine. Schuldenerlass wäre dringend erforderlich, findet aber nicht statt. Und das Ergebnis ist, dass dann eben ja, diese Länder implodieren, ein Nährboden werden für extremistische Bewegungen und natürlich fördert das auch die Flüchtlingsbewegungen in Richtung Europa. Das alles ist sehr erfreulich und die Finanzmacht und auch die Gier westlicher Unternehmen und Investoren, die muss hier eben auch entsprechend ein bisschen eingebettet werden. Ja? Wir kritisieren zwar China, wenn China andere Länder in die Abhängigkeit bringt, aber die westlichen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft tun das auch. Ja? Und wir erleben ja schon, das habe ich in einem anderen Vortrag dargelegt, dass die Staaten des globalen Südens, die BRICS-Staaten insbesondere, zunehmend dazu übergehen, sich vom US-Dollar zu lösen, in anderen Währungen zu handeln, was für die USA perspektivisch ein großes Problem werden wird, weil es zur Folge hat, dass sie sich nicht mehr unbegrenzt werden verschulden können. Und fünftens und letztens ist es absolut erforderlich, dass auch die Medienlandschaft in Deutschland, in der westlichen Welt sich eines Besseren besinnt, einfach nur, sagen wir mal, sich als Sprachrohr der Mächtigen zu betätigen und alles nachzuplappern und gut zu finden, was die jeweilige Regierung für richtig empfindet. Und darüber hinaus jede abweichende Meinung als Form des Querdenkens, des Russlandverstehens, des Perversen letztendlich darzustellen, nach dem Motto, was ist das denn, was ist ja pure Propaganda, ist nicht Mainstream, also können wir es nicht gebrauchen. Hier muss man doch ein bisschen die Zügel auch mal in die Hand nehmen und sich selbstkritisch fragen, um bei Beispiel Ukraine zu bleiben, dieser russische Krieg ist zu verurteilen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann keinen Politiker und keinen Journalisten ernst nehmen, der mit Schaum vor dem Mund teilweise diesen russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt, aber auch schon in Amt und Würden war zu der Zeit, als die USA den Irak überfallen hatten und das damals eigentlich völlig in Ordnung fanden. Ist ja, ich meine, Saddam Hussein, come on, ich meine, der muss weg, der bedroht die Welt und so weiter. Ja, das war genauso ein Verbrechen, dieser Überfall des Irak. Völkerrechtswidriger Angriffskrieg, wie das jetzt die Russen machen in der Ukraine. Aber die Wahrnehmung dieser beiden Überfälle ist eine völlig andere. Unsere ruhmreiche Außenministerin fährt also nach New York und stellt dort fest, ach, das ist ja so gemein, es gibt keinen Paragraphen, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg unter Strafe stellt. Das sei ja ein Skandal, Putin darf nicht straflos bleiben für seinen Überfall auf die Ukraine. Ja, okay, gut gebrüllt, Löwe, aber wenn du schon mal, also Madame, also ich meine, wenn sie schon mal in New York ist, dann hätte sie doch mit gutem Beispiel vorangehen können und Strafanzeige stellen können gegen George W. Bush für den völkerrechtswidrig geführten Angriffskrieg, der auf Lügen basierte, gegen den Irak. Auf dem Rückweg hätte sie noch in London Zwischenstopp einlegen können, um dort ebenfalls gegen Tony Blair Anzeige zu erstatten. Gleichzeitig hätte sie ein gutes Wort für Julian Assange einlegen können. Wenn sie das getan hätte, dann wäre sie glaubwürdig. Dann wäre auch deutsche Politik glaubwürdig. Dann würde ich sofort unterschreiben, wenn jemand wie Sie sagt, das können wir nicht durchgehen lassen. Aber es geht ja letztendlich darum, man darf es nur dem Russen nicht durchgehen lassen. Ja, wenn der Amerikaner das macht, ja, come on, wir wollen doch nicht jetzt übermäßig kritisch werden. Haben Sie mitbekommen, wie der Bundespräsident als Reaktion auf den Umstand, auf die Ankündigung der Amerikaner, dass sie Streumunition liefern, an die Ukraine. Ja, Deutschland, in Deutschland ist die Streumunition geächtet. Und Steinmeier sagte also im Interview, im Sommerinterview, allen Ernstes, ja, also er sei ja auch gegen diesen Einsatz der Streumunition. Er habe sogar damals die Resolution, das ist in den 90er Jahren, in den 1990er Jahren war das, glaube ich, als es darum ging, das auszuhandeln, diese Ächtung, wäre er mit dabei gewesen. Und er sei ja nun parteiisch, weil er ist ja gegen die Streumunition, aber er möchte jetzt die Amerikaner nicht verurteilen dafür, dass sie diese Waffen an die Ukraine liefern. Das wäre ja parteiisch, so seine Argumentation. Das ist ein schönes Beispiel dafür, warum die westliche Politik in weiten Teilen des globalen Südens wahrgenommen wird als pure und nackte Heuchelei. Uns nimmt doch keiner ernst außerhalb unserer eigenen politisch-medialen Blasen. Wir mögen uns für die Größten halten und wir sind werteorientiert, wir haben alle Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt und so weiter und bla bla. Aber die Wirklichkeit ist doch eine ganz andere. Und während wir oder während die politisch Verantwortlichen und während die medialen Lautsprecher immer mehr dazu beitragen, dass Deutschland völlig die Bodenhaftung verliert, wirtschaftlich immer mehr in Richtung Abgrund sich bewegt, ja, also man muss sich doch nicht wundern, wenn weite Teile der Bevölkerung sich davon nicht mehr aufgenommen fühlen. 25%, ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland verdient gerade mal so viel oder gerade an der Grenze des Mindestlohns, also bis zu 14 Euro die Stunde. 25% der Bevölkerung in Deutschland. Ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland rechnen zum Prekariat. Und dann wundern sich diverse Auguren darüber, dass die AfD auf einmal so stark wird. Ja, wie kommt das wohl? Wie kommt das wohl? Wie kommt das wohl? Wie ist das zu erklären? Ich kann das, also ich finde, das ist gar nicht so schwer zu erklären, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen betrachtet. Ist natürlich alles unerfreulich, aber wenn wir das alles nicht wollen, dann müssen wir mal innehalten, auf die Bremse treten, einfach mal 2 Gänge runter, 3 Gänge besser noch runterschalten, ein bisschen demütiger werden, mit klarem Verstand die Dinge betrachten. Der Opportunismus, der in der Politik gegeben ist, ist teilweise unerträglich. Und man muss fairerweise sagen, kein Politiker, der nicht hundertprozentig auf Linie ist, wird Karriere machen. Das ist die Realität. Wir haben keinen Egon Bahr mehr. Wir haben keinen Horst Teltschik mehr. Wir haben heute angepasste Menschen, die ihr Lebensheil in ihrer eigenen Karriere sehen. Das ist nicht per se verwerflich, aber die Zeiten, in denen wir leben, sind schwierige und komplexe und sie verlangen nach neuen Antworten. Und ich versuche mit diesem Podcast ein bisschen den Horizont zu erweitern, damit man diese Dinge nachdenkt. Fertige Antworten habe ich selbstverständlich nicht. Und natürlich kann man auch vieles von dem, was ich gesagt habe, anders sehen. Aber ich würde mir wünschen, dass man über diese Dinge einfach mal gesellschaftlich debattiert, dass es so etwas gibt wie eine diskursive Auseinandersetzung und nicht immer eine, diese an Lächerlichkeit grenzenden Selbstdarstellungen immer derselben Politschauspieler, die immer dasselbe erzählen in 3, 4 ausgewählten Talkshows. Das bringt dieses Land nicht voran. Wir brauchen eine Erneuerung an Haupt und Gliedern, hätte ich beinahe gesagt, die dazu führt, dass wir uns wieder ganz anders begegnen in dieser Gesellschaft und es ermöglichen, dass es wieder diskursive Zusammenhänge gibt. Es ist so viel Intelligenz und so viel Bereitschaft der Menschen in diesem Land vorhanden, das Land auch voranzubringen. Man muss die Menschen auch machen lassen. Schluss mit dieser Bevormundung und diesem Alles-Besser-Wissen und Deutschland wird jetzt die Welt erneuern und wir werden CO2-neutral werden und alles wird gut, aber der Mittelstand verarmt in diesem Land mehr und mehr. Die Wirtschaft geht schwierigen Zeiten entgegen. So funktioniert das nicht. Und wir müssen wieder lernen, miteinander zu reden, miteinander zu streiten. Und ich muss ganz offen sagen, ich bin ein großer Freund des Schweizer Systems mit vielen Volksabstimmungen. Und wenn man solche plebiszitäre Elemente einführen würde, auch in Deutschland, ich könnte mir vorstellen, dass dann auch viel Druck aus dem Kessel genommen wird. Alles nur Vorschläge, alles nur Anregungen. Ich hoffe, dass ich niemandem zu nahe getreten bin. Noch einmal zum Abschluss gesagt, alles, was ich zu Protokoll gegeben habe, mit Blick auf Russland, versteht sich immer eingedenk der Tatsache, dass dieser russische Überfall auf die Ukraine zu verurteilen ist. Punkt. Es reicht aber nicht, lediglich zu verurteilen. Man muss über den Tag hinausdenken. Das haben auch die Amerikaner und die Nordvietnamesen getan während des Vietnamkrieges, die in Paris Geheimgespräche geführt haben, wofür dann am Ende Henry Kissinger, unser nordvietnamesisches Pendant, den Friedensnobelpreis bekommen haben in den 1970er Jahren. Das ist der Weg, den es zu gehen gilt. Zur Not Geheimgespräche, Diplomatie hinter den Türen, keine Megafone auf dem Marktplatz, keine Außenpolitik, die glaubt, die Welt verändern zu können im Sinne eines Verständnisses, wie das in Deutschland mal der Fall ist. Alles ein bisschen Piano, ein bisschen mehr Augenmaß, ein bisschen mehr Bescheidenheit und einfach mal gucken, was passiert in der Welt und dann versuchen, mit anderen gemeinsam einen einigermaßen passablen Weg zu gehen. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.